NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zum Echo des Tages. Es begrüßt Sie Andreas Flocken. Und das sind heute einige unserer Themen. Trotz Umfragetiefs, Zuversicht auf CSU-Parteitag wenige Wochen vor der Landtagswahl. Hierzu auch unser Kommentar. Kohleausstieg bis 2038, Kritik am Vorstoß des Chefs der Kohlekommission Pofalla. Überschwemmungen und Verwüstungen, Wirbelstürme an der Ostküste der USA und auf den Philippinen. 10 Jahre nach der Lehman-Pleite, neue Finanzkrise, nur Frage der Zeit. Und gegen Ende der Sendung, wie gewohnt am Wochenende, das Wichtigste vom Sport. Seit Jahren regiert die CSU in Bayern unangefochten. Absolute Mehrheiten, bisher die Regel. Doch damit könnte es in 4 Wochen vorbei sein. Denn dann wird in Bayern ein neuer Landtag gewählt. Und in Umfragen liegt man bei vergleichsweise schwachen 35%. Und das trotz zahlreicher Wahlversprechen von Ministerpräsident Söder. Der CSU-Parteitag heute in München sollte das Blatt wenden. Die Christsozialen gaben sich jedenfalls zuversichtlich. Aus der Bayerischen Landeshauptstadt Lisa Weiß.
Kämpfen, kämpfen, kämpfen. Und das mit viel Selbstbewusstsein. So will die CSU in den Wahlkampf gehen. Darauf hat Ministerpräsident Markus Söder beim Parteitag seine Leute eingeschworen. Bei der Wahl gehe es um ganz Bayern, nicht nur um die CSU, sagt er.
Lasst uns weiter den Mythos Bayern gestalten. Lasst uns weiter die Nummer 1 sein. Lasst uns kämpfen und den anderen zeigen, dass diese CSU da ist, stark ist, kräftig ist und bereit ist, alles zu geben. Wir wollen, dass unser Bayern stark bleibt. Ja zu Bayern heißt Ja zur CSU, liebe Freunde.
Doch die CSU-Umfragewerte, sie liegen bei 35%. Das würde bedeuten, die CSU könnte nach der Wahl nicht mehr ohne Koalitionspartner regieren. Etwa die Hälfte der Wähler in Bayern sei aber noch unentschieden, betont Söder. Er hofft auf einen Weckruf. Wer der CSU einen kleinen Denkzettel geben wolle, wolle nicht unbedingt, dass die Wahl dazu führt, dass dieses Bayern ein anderes wird als vorher, glaubt er. Und für CSU-Chef Horst Seehofer ist klar, mit Jammern, Abwarten und Besserwissen habe man noch nie einen Erfolg eingefahren.
Wir brauchen jetzt in den nächsten 4 Wochen Zuversicht statt Ängstlichkeit. Wir brauchen Geschlossenheit statt Nörgelei und wir brauchen Einsatz statt Gemütlichkeit.
Geschlossenheit, die versuchten auch Söder und Seehofer in ihren Reden zu zeigen. Das schwierige Verhältnis der beiden gilt vielen in der CSU als ein Grund für die schlechten Umfragewerte. Und daher lobte Seehofer demonstrativ seinen Nachfolger als bayerischen Ministerpräsidenten.
Dir, lieber Markus, ist es gelungen in den letzten 6 Monaten auf unsere große Tradition von Erfolgen. Noch fortschrittliche Entscheidungen zu treffen für die Gegenwart, aber auch für die Zukunft unseres Volkes.
Und auch Söder demonstrierte Einigkeit mit Seehofer. Trotz der Vorgeschichte seien sich die beiden der Verantwortung für ihr Land bewusst, versprach er. Eine kleine, gut verpackte Spitze gegen Seehofer gab es aber doch. Der Rückenwind aus Berlin, der sei nicht so richtig spürbar, sagte der Ministerpräsident in seiner Rede, in der er vor allem die landespolitischen Themen herausstellte. Den Wohnungsbau in München zum Beispiel, das bayerische Familiengeld oder auch die Situation in der Landwirtschaft. Söder sieht die CSU als einzig verbliebene Volkspartei. Den anderen Parteien warf er vor, sie schwankten zwischen Destruktivität und Anbiederung. Die SPD nannte er eine trostlose Partei. Die Grünen verteufelten die Autos und die FDP dürfe nicht erwarten, sich an den gedeckten Tisch in München setzen zu können, nachdem sie im Bund die Jamaika-Koalition zum Platzen gebracht hatte. Besonders hart kritisierte Söder die AfD. Ihr Auftreten in Chemnitz sei schäbig und unanständig gewesen, sagte Söder und spielte auf AfD-Wahlplakate mit dem Slogan »Strauß würde AfD wählen« an.
Franz Josef Strauß würde diese AfD bekämpfen, liebe Freunde, und wir sollten es auch tun. Verdammt nochmal, das ist eine Aufgabe von uns.
Dafür gab es großen Beifall, wie auch für den Rest seiner Rede. Die Delegierten im Saal standen spürbar hinter ihm. Bei Seehofers Rede fiel die Zustimmung hörbar geringer aus. Und als dann zum Abschluss Seehofer gemeinsam mit Söder auf der Bühne stand, hinter ihnen die junge Union in T-Shirts mit der Aufschrift Team Söder, in der Hand Schilder mit der Aufschrift Ja zu Bayern, da schien Seehofer sich nicht ganz wohl zu fühlen. Markus Söder dagegen war in seinem Element.
Ein Bericht von Lisa Weiß. Die CSU sieht sich also für die Landtagswahl in 4 Wochen gut aufgestellt, trotz des Umfragetiefs der Christsozialen. Zum CSU-Parteitag nun auch der Kommentar. Hören Sie aus München Julia Barth.
So kurz dieser Parteitag auch gewesen sein mag, so unglaublich wichtig war er für die Seele der umfragegeschundenen CSU. Eine Seele, die Horst Seehofer nicht mehr erreicht. Nicht nur der Auftritt des Parteichefs wirkte müde, die Delegierten im Saal wirkten müde von Horst Seehofer. Für ihn waren diese 4 Stunden der beste Beweis, die Seehofer-Dämmerung ist in vollem Gange. Zu sehr wirft ihm die Basis vor, mit den scharfen Tönen aus Berlin die potenziellen bayerischen Wähler verprellt zu haben. Zu sehr haben sie das Gefühl, dass er ihnen den Wahlkampf gründlich vermasselt hat, bevor sie überhaupt richtig damit beginnen konnten. Es war der Mut der Verzweifelten, der an diesem Samstag im Münchner Postpalast zu spüren war. Und die Basis lechzte förmlich danach, aufgebaut zu werden und den Rücken gestärkt zu bekommen. Den Parteichef haben sie dafür nicht gebraucht. Ja, auch Markus Söder hat dazu beigetragen, dass der CSU die Mitte wegläuft, weil die Partei immer wieder versucht hat, mit AfD-Parolen zu überzeugen. Und dass ihr die Wähler rechts von der Mitte weglaufen, weil aus den scharfen Tönen ob der Zwänge in der Großen Koalition dann aber eben doch keine so konsequenten Taten wurden. Doch Söder hat erstens rechtzeitig den Kursschwenk geschafft, wirbt jetzt konsequent mit den sozialen Themen und einer Politik, die den Schulterschluss mit den ganz normalen Leuten sucht, mit Unterstützung für Familien, Pflegende, Landwirte oder Mittelständler. Und zweitens schafft er es, der Basis den Mut und die Kraft mit auf den Weg zu geben, die die Wahlkämpfer jetzt brauchen, um die Menschen im Land eben doch noch davon zu überzeugen, ihr Kreuzchen bei der CSU zu machen. Dazu gehört auch die völlige Weigerung, über die Notwendigkeit eines Koalitionspartners auch nur im Ansatz nachzudenken. Dazu gehört im CSU-Narrativ auch die Drohung mit Berliner Verhältnissen, sollten die Wähler es tatsächlich wagen, 7 Parteien in den Landtag zu wählen. Dazu gehört aber vor allem die so trotzige wie kämpferische Jetzt-erst-recht-Mentalität. Mit etlichen Belegen dafür, was die CSU dazu beigetragen hat, dass es Bayern so gut geht wie kaum einem anderen Bundesland. Markus Söder macht aus den für CSU-Verhältnisse katastrophalen Umfragewerten einen Weckruf und gibt dem Ganzen damit, so absurd das klingen mag, fast schon einen positiven Spin. Horst Seehofers einfaches »Ich bin überzeugt, dass wir am Ende stark abschneiden« wirkt daneben blutleer und mutlos. Natürlich werden CSU-Spitzenkandidaten am Erfolg gemessen. Natürlich muss auch ein Markus Söder beweisen, dass seine Strategie im Endspurt aufgeht. Aber immerhin ist die Partei bereit, dem einst so umstrittenen Kandidaten mit Kampfgeist zu folgen. Der Parteichef hat sich dagegen überflüssig gemacht.
Julia Barth kommentierte. Im Hambacher Forst in Nordrhein-Westfalen dauern die Proteste von Braunkohlegegnern an. Weiterhin halten sich Umweltaktivisten in Baumhäusern auf und die Polizei versucht, diese zu räumen, schon den 3. Tag. Ein mühsames Unterfangen, das noch Wochen dauern kann.
Die Umweltaktivisten im Hambacher Forst geben nicht auf, freiwillig. Das wird immer deutlicher, wenn sie ihre Baumhäuser nicht räumen. Seit heute Morgen ist die Polizei wieder mit mehreren Hundertschaften im Hambacher Forst im Einsatz. Barrikaden werden weggeräumt, die Waldwege freigemacht für die schweren Lkw mit Hebebühnen. Räumfahrzeuge nähern sich den Baumhaussiedlungen. Doch der Widerstand ist ungebrochen, auch bei diesem Aktivisten, der auf einem Ast sitzt.
Die letzten Ressourcen hier rauszureißen und die letzten Urwälder zu vernichten und seltene Arten und alles wird zerstört. Und das für die dreckigste Energiegewinnung, die es geben kann, die wir eigentlich nicht mehr benötigen.
Die Unterstützung für die Braunkohlegegner im Hambacher Forst ist weiterhin groß. Am frühen Morgen haben Aktivisten das RWE-Kraftwerk in Niederaußem besetzt. 9 Braunkohlegegner haben sich an Förderbändern und kleineren Baggern angekettet. So blockieren sie den Kohlenachschub. RWE spricht von einem schweren Eingriff in die Stromversorgung. Die Leistung des Kraftwerks musste gedrosselt werden. Den Aktivisten droht der Konzern mit einer Millionenklage. Die Polizei rechnet damit, dass solche Aktionen an diesem Wochenende immer wieder stattfinden werden. Polizeisprecher Paul Kämen.
Wir sind so aufgestellt, dass wir auch Sachen, die uns nicht direkt bekannt sind, bewältigen können. Wir sind mit einem starken Kräftepotenzial hier. Wir wissen auch, dass es sich hinsichtlich der Demonstrationen, Versammlungen und Protestkundgebungen auf das Wochenende konzentrieren wird. Aber da sind wir drauf eingestellt.
Am Sonntag wollen mehrere tausend Menschen an einem Waldspaziergang im Hambacher Forst teilnehmen. Es sollen auch neue Bäume gepflanzt werden. Der Widerstand gegen die Braunkohle geht also weiter und die Aktivisten auf den Baumhäusern wollen es den Einsatzkräften so schwer wie möglich machen.
Ich werde mich da oben dann mit der Fahrradkette mit dem Hals an den Baum festketten Und da werden die dann schon ein bisschen brauchen.
Derzeit gibt es im Hambacher Wald noch rund 50 Baumhäuser, bewohnt von Dutzenden Umweltaktivisten. Der Einsatz der Polizei, er wird also noch mehrere Tage, wenn nicht sogar Wochen dauern. Am 15. Oktober will RWE mit den Rodungen beginnen. Mehr als 100 Hektar Wald sollen dann abgeholzt werden.
Ein Bericht aus Düren von Thomas Wenkert. Kohle belastet das Klima und die Umwelt. Gestritten wird daher schon seit langem über den Ausstieg aus der Kohleverstromung. Die Vorstellungen sind aber höchst unterschiedlich. Ronald Pofalla, einer der Vorsitzenden der Kohlekommission, arbeitet nach einem Bericht des Nachrichtenmagazins Der Spiegel daher an einem Kompromiss. Von einem Terminplan für die Abschaltung von Kohlekraftwerken ist die Rede. Demnach sollen die letzten Kohlekraftwerke zwischen 2035 und 2038 geschlossen werden. Doch der Pofalla-Vorstoß sorgt für Kritik. Cecilia Reible weiß mehr.
Ronald Pofalla soll sein Amt niederlegen. Das fordert der Konzernbetriebsrat des Lausitzer Energieunternehmens LEAG. Begründung: Der Kommissionsvorsitzende rede bereits über Jahreszahlen für den Kohleausstieg. Dabei sei die Diskussion innerhalb der Kommission noch gar nicht abgeschlossen. Damit gebe Pofalla all denen recht, die befürchten, dass die Kommission nur eine Alibi-Veranstaltung sei für einen in Hinterzimmern ausgehandelten politischen Deal, kritisiert der LEAG-Betriebsrat. Auch Sachsen-Anhaltsminister Präsident Rainer Haseloff zeigt sich dem Pofalla-Plan gegenüber skeptisch.
Wir sind zurzeit überhaupt nicht bereit, über Ausstiegsdaten und Jahreszahlen zu reden, solange das Gesamtpaket nicht steht. Wenn, dann wollen wir auch eine klare Perspektive für die Arbeitsplätze haben, für die Regionen, dass sie sich weiterentwickeln können, Arbeitslosigkeit verhindert wird und vor allen Dingen auch neue Bruttowertschöpfung stattfindet. Und wir brauchen erstmal Projekte, die auch vom Bund zu finanzieren sind, was an Einstiegs- und Fortsetzungstechnologien dort möglich ist.
Erst wenn Klarheit über die Ersatzarbeitsplätze bestehe, könne man sich über einen Zeitplan verständigen, sagte Haseloff. Das sei aber erst am Ende des Prozesses möglich. Auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer wundert sich über den angeblichen Kompromiss zum Kohleausstieg. Die Kohlekommission sei obsolet, wenn es Vorfestlegungen gäbe, so der CDU-Politiker. Ihre Arbeit habe nur einen Sinn, wenn sie ergebnisoffen sei. Grund für die Verärgerung ist ein Bericht des Nachrichtenmagazins Der Spiegel. Demnach soll sich in der Kohlekommission eine Einigung beim Kohleausstieg abzeichnen. Vorgesehen sei, bereits in den nächsten 2 Jahren Kraftwerke mit einer Leistung von insgesamt bis zu 7 Gigawatt vom Netz zu nehmen. Die letzten Kohlekraftwerke sollen dann zwischen 2035 und 2038 geschlossen werden. Der Ausstiegsplan sieht laut Spiegel auch vor, die betroffenen Regionen beim Strukturwandel zu unterstützen. Für die wegfallenden Jobs in der Kohleindustrie soll Ersatz in anderen Wirtschaftszweigen geschaffen werden. Bahnvorstand Pofalla soll die Kompromisslinie bereits im Bundesumweltministerium sowie im Kanzleramt vorgestellt haben. Das Umweltministerium bestätigte, dass es Gespräche gegeben habe. Zu den Inhalten wollte sich eine Sprecherin aber nicht äußern.
Sie hören auf NDR Info und WDR 5 das Echo des Tages. Teile der Ostküste der USA stehen unter Wasser. Der Wirbelsturm Florence wird von den Behörden zwar nicht mehr als Hurricane eingestuft, trotzdem richtet er große Schäden an. Weite Landstriche sind überschwemmt, Zehntausende mussten ihre Häuser verlassen und es hat mindestens 5 Tote gegeben. Einzelheiten von Thorsten Teichmann.
Reporter Brad Johansson vom Lokalfernsehen in North Carolina steht in der Stadt Wilmington und kann sich nicht erinnern, wann es zuletzt nicht geregnet hat.
We cannot remember the last time it was not raining.
Zwar wird Florence nicht länger als Hurricane eingestuft, sondern als tropischer Sturm, aber dessen Zentrum bewegt sich nur langsam voran, sagt Steve Goldstein vom Nationalen Wetterdienst.
Florence, now a tropical storm, is moving very slowly, nearly stationary.
Der Sturm hängt fest über der Küste von North Carolina. Die Folge sind schwere Überschwemmungen in North und South Carolina auch in den kommenden Tagen. In den vergangenen Stunden mussten Rettungskräfte zum Beispiel in der Stadt Jacksonville 20 Bewohner eines Apartmenthauses retten. Steigendes Wasser hatte sie eingeschlossen. Die Behörden in Jacksonville suchen Freiwillige mit Booten, die bei Rettungseinsätzen in den Fluten helfen können. 810.000 Menschen haben keinen Strom mehr. Das heißt kein Licht, keinen Kühlschrank, keine Klimaanlage. In Washington bestätigt Jeff Byard vom US-Katastrophenschutz FEMA die Zahlen. Hunderttausende sind ohne Strom, wie wir es erwartet hatten. Sobald die Situation es zulässt, stehen wir bereit, die kritische Infrastruktur zu reparieren. Dennoch ist es dafür zu gefährlich. Im Bezirk Lenoir war ein Mann ums Leben gekommen, als er versucht hatte, Leitungen des Hauses an einen Generator anzuschließen. Und es gibt weitere Meldungen über Todesopfer. Insgesamt haben sich in North Carolina 22.000 Menschen in Schutzräumen in Sicherheit gebracht. Jetzt fordern auch Landkreise im Landesinnern Bewohner in der Nähe von Bächen und Flüssen auf, ihre Häuser zu verlassen. Steve Goldstein vom Wetterdienst warnt. Wir erwarten immer noch Sturmfluten von 1 Meter bis 1,5 Meter entlang einiger Flusstäler. Für den Südosten von North Carolina gilt eine Tornado-Warnung und über dem Meer können Wasserhosen entstehen. Gouverneur Roy Cooper fordert Bewohner auf, dem Drang zu widerstehen, sich selbst ein Bild von den Schäden machen zu wollen.
Many roads across North Carolina are flooded and impassable. And the roads in many areas are getting worse.
Viele Straßen sind überschwemmt und nicht befahrbar. Und in vielen Gegenden wird es noch schwieriger. Wir haben Tage voller Regen vor uns. Das heißt, die Flüsse werden steigen und Gemeinden überschwemmen. US-Präsident Trump hat North Carolina zum Katastrophengebiet erklärt. Damit gibt der Bund Geld für betroffene Gemeinden frei. Amerikaner können so zum Beispiel verbilligte Kredite für den Wiederaufbau bekommen. Aber wohl erst, wenn das Sturmtief Mitte der kommenden Woche durchgezogen ist und die Pegel der Flüsse wieder fallen.
Ein gewaltiger Sturm wütet zurzeit auch auf den Philippinen. Der Taifun Mangkhut erreicht Windgeschwindigkeiten von mehr als 200 Kilometern pro Stunde. Mindestens 4 Millionen Menschen sind betroffen. Informationen von unserem Korrespondenten Holger Senzel.
Mit fast 260 Stundenkilometern, in Böen sogar bis zu 330, traf Taifun Mangkhut Samstag früh gegen 2 Uhr auf den Norden der Philippinen. Bäume wurden entwurzelt, Fensterscheiben zerbrachen, Dächer wurden abgedeckt. Die Luft an der Küste war eine einzige trübe graue Suppe aus Gischt, das Meer aufgepeitscht mit bis zu 10 Meter hohen Wellen. Sinnflutartiger Regen weichte den Boden auf, 2 Frauen starben, Polizisten fanden ihre Leichen unter einem abgerutschten Erdtank. Solche Gerölllawinen kosten bei den regelmäßigen Tropenstürmen stets die meisten Menschenleben. Hunderte Tote sind es jedes Jahr auf den Philippinen. Schon seit Tagen hatten sich die Menschen in den betroffenen Regionen auf den Taifun vorbereitet. Wir wissen durch vorangegangene Unwetter, dass es hier die Tendenz zu Erdrutschen gibt, sagt dieser Bürgermeister. Deshalb hat der Dorfrat beschlossen, dass alle gehen müssen. Über 15.000 Menschen aus besonders betroffenen Gebieten wurden in Notunterkünfte gebracht. Fischer hatten ihre Boote an Land gezogen und verteut. Dorfbewohner, die Dächer ihrer Häuser mit Steinen beschwert und Seilen befestigt. Dennoch ist der Sturm ganze Hütten mit sich, aus denen die Bebauung hier zum großen Teil besteht. Es kam zu Stromausfällen, Flüge wurden gestrichen, der Schiffsverkehr eingestellt. Mangkhut ist der heftigste tropische Wirbelsturm dieses Jahres auf den Philippinen. Die Gefahr ist noch nicht vorbei, mahnt Edgar Posadas vom Katastrophenschutz. Der Taifun zieht jetzt weiter landeinwärts und er bringt Regen, Sturmfluten, Überschwemmungen und Erdrutsche. Wir sind daher mit allen Kräften im Einsatz. Mindestens 4 Millionen Philippiner leben auf dem Weg des Taifuns. Mangkhut ist um einiges stärker als Hurricane Florence, der am Freitag auf die Südküste der USA getroffen ist. Inzwischen hat der Tropensturm auch Taiwan erreicht. Dort wurde eine Frau von hohen Wellen weggerissen und starb. Die Philippinen werden jedes Jahr von etwa 20 Taifunen und Tropenstürmen heimgesucht. Der tödlichste Wirbelsturm war im Jahr 2013 Haiyan, der mehr als 7.000 Menschenleben kostete. Es wird oft darüber spekuliert, ob es einen Zusammenhang zwischen extremen Wirbelstürmen und dem Klimawandel gibt. Der konkrete Nachweis ist kompliziert. Taifune entstehen allerdings, wenn Luft durch warmes Meerwasser erhitzt wird und schnell aufsteigt. Die Erwärmung der Ozeane könnte also in Zukunft zu noch mehr Taifunen führen.
Ein Bericht von Holger Senzel. Für den Giftanschlag in Salisbury auf einen ehemaligen russischen Agenten und seine Tochter macht London Russland verantwortlich. Kürzlich identifizierten die britischen Sicherheitsbehörden 2 Männer, die aus Russland eingereist waren und dann wieder ausreisten. ausreisten. In dieser Woche traten die beiden Männer im russischen Fernsehen auf und wiesen alle Vorwürfe zurück. Sie seien als Touristen in Großbritannien gewesen. Doch offenbar gibt es Hinweise, dass die beiden Russen als Agenten unterwegs waren. Aus Moskau, Hermann Krause.
Die beiden der Vergiftung des Ex-Agenten Skripal beschuldigten Russen sind keineswegs harmlose Touristen, wie sie in einem Fernsehinterview behaupteten, sondern Mitarbeiter des russischen Geheimdienstes. Dies will das international anerkannte Rechercheteam Bellingcat und das russische Internetportal The Insider herausgefunden haben, und zwar anhand der Pässe. Alexander Petrov und Ruslan Bashirov sind demnach mit Dokumenten eingereist, die nur in einer bestimmten Zweigstelle der Behörde FMS in Moskau ausgegeben werden. Dort erhalten nur hochrangige Politiker oder Mitarbeiter von russischen Geheimdiensten ihre Pässe. The Insider hatte eine Anfrage an diese Behörde gestellt und sich nach Alexander Petrov erkundigt und erhielt tatsächlich einen Auszug aus der Datei. Darauf fand sich der Vermerk CC, also streng geheim, sowie eine Telefonnummer. Die Nummer führt, auch nach Auskunft der Zeitung Novaya Gazeta, direkt in die Personalabteilung des militärischen Auslandsgeheimdienstes GRU. Als ein Journalist der Zeitung dort anrief, meldete sich das russische Verteidigungsministerium. Im Moment sind nur Vorabveröffentlichungen der Recherche bekannt, fest aber steht bereits jetzt, bei Alexander Petrov und Ruslan Bashirov scheint es sich nicht um Touristen gehandelt zu haben. Präsident Putin hat auf einem Wirtschaftsforum in Wladiwostok behauptet, die beiden seien Zivilisten, es habe nichts Kriminelles gegeben. Putin forderte die beiden Männer dann auf, sich bei den Medien zu melden. Einen Tag später schon erschienen sie bei Russia Today und wurden von der Chefredakteurin interviewt, die sich besonders dafür interessierte, warum die beiden denn zusammen in einem Zimmer in London schliefen. Eine Zeitung titelte »Das plötzliche Coming-out von Alexander und Ruslan, zwei Kunstkenner unterwegs«. Auch regierungstreue Medien machen sich lustig über die Vorstellung der beiden. Angeblich reisten sie nach Salisbury, um dort die Kathedrale zu besichtigen. Die britische Premierministerin Theresa May sagte, diese erfundene Geschichte wäre eine Beleidigung für die Intelligenz der Öffentlichkeit. Die neuesten Erkenntnisse allerdings bestätigen, sollten sie denn zutreffen, dass der russische Militärgeheimdienst GRU tief in das Ganze verstrickt ist, wenn nicht sogar der Auftraggeber des Giftanschlages. Dies hatte Scotland Yard nach monatelangen Untersuchungen und Recherchen letzte Woche behauptet.
Heute vor 10 Jahren ging die US-Investmentbank Lehman Brothers pleite. Die Folgen waren weltweite Kurseinbrüche und eine beispiellose Finanzkrise. Die Auswirkungen sind bis heute spürbar. Und glaubt man Kritikern, kann es bald wieder zu einem Crash kommen. Zur Lehman-Pleite und ihre Konsequenzen aus Washington, Martin Ganselmeier.
Im Sommer 2008 hatte die Regierung von George W. Bush die beiden großen Hypothekenbanken Freddie Mac und Fannie Mae mit Milliardenkrediten vor dem Bankrott gerettet. Aber als im September auch die Investmentbank Lehman Brothers vor dem Kollaps stand, wollte die Bush-Regierung nicht mehr mit Steuergeldern einspringen. Eine Entscheidung, die sich wie eine Tsunami-Welle auf Banken in aller Welt auswirkte. Bushs Nachfolger Barack Obama musste in seinen ersten Amtsjahren die Trümmer aufräumen und die schlimmste Rezession seit der großen Depression in den 30er Jahren überwinden, mit massiven staatlichen Hilfen, was die Verschuldung Amerikas in Rekordhöhen trieb. Umso mehr wollte Obama sicherstellen, dass solch eine Katastrophe nie wieder passiert. Gemeinsam mit dem demokratisch regierten Kongress verabschiedete die Obama-Regierung 2010 strengere Regeln für Banken.
Wir setzen die strengsten Finanzreformen seit der großen Depression in Kraft. Diese Reformen ziehen die Wall Street zur Verantwortung, damit es nicht zu einer weiteren Finanzkrise wie dieser kommt, von der wir uns ja immer noch erholen.
Das Gesetz bekam den umständlichen Namen Dodd-Frank Wall Street Reform und Verbraucherschutzgesetz, benannt nach zwei demokratischen Politikern, die das Gesetz durch den Kongress brachten. Im Kern enthält Dodd-Frank drei wichtige Auflagen für Finanzinstitute: jährliche Stresstests für alle Banken mit einem Vermögen von mehr als 50 Milliarden Dollar. Dabei wird simuliert, ob die Banken eine Finanzkrise wie 2008 ohne staatliche Hilfen überleben könnten. Außerdem dürfen Banken nicht mehr mit Kundengeldern spekulieren, für die der Staat nach einem Crash bürgen müsste. Und schließlich wurde eine Verbraucherschutzbehörde für Bankkunden geschaffen. Diese kümmerte sich bereits um über 1 Million Beschwerden gegen Banken und verhalf geprellten Bankkunden zu Entschädigungen in Höhe von insgesamt 12 Milliarden Dollar. Für Donald Trump und viele Republikaner war Dodd-Frank jedoch ein wirtschaftsfeindliches Bürokratiemonster.
Das Gesetz, das ich heute unterzeichne, schafft Dodd-Frank-Regeln ab, unter deren erdrückender Last Genossenschaftsbanken und Sparkassen überall im Land leiden. Das hat die Banken in solche Schwierigkeiten gebracht.
Trump hat die Bankenregulierung der Obama-Ära schrittweise wieder gelockert. Die jährlichen Stresstests müssen demnächst nur noch große Banken absolvieren, ab einem Vermögen von 250 Milliarden Dollar statt wie bisher 50 Milliarden. Auch Finanzspekulationen mit Kundengeldern sind künftig nur noch großen Banken verboten, die bei einem Crash das ganze Finanzsystem gefährden würden. Schließlich schränkte die Trump-Regierung auch die Kompetenzen der Verbraucherschutzbehörde für Bankkunden ein, sehr zur Freude der Finanzinstitute.
Indem wir kleine Banken von exzessiver Bürokratie befreien, und das war es, Bürokratie, entfesseln wir das wirtschaftliche Potenzial unserer Bürger.
Dabei geht es auch den Banken in den USA derzeit sehr gut, trotz der strengen Dodd-Frank-Auflagen. Dennoch freuen sich die Banken, dass Trump sie von einigen dieser Fesseln befreien will. Dabei hatte sich Trump im Wahlkampf noch als Stimme des einfachen Mannes gegen die Wall Street profiliert. Nach seinem Wahlsieg holte er mehrere Wall Street-Banker in seine Regierung. Auch wenn der neue Chef der US-Notenbank Federal Reserve vor kurzem versicherte, Trumps Deregulierungspolitik sei noch keine Gefahr, demokratische Politiker und Verbraucherschützer warnen bereits, mit Trump sei das Risiko eines erneuten Finanzcrashs wieder deutlich gewachsen.
Es wird 18.56 Uhr, Zeit für das Wichtigste vom Sport, im Mittelpunkt Fußball und die Formel 1. Alles Weitere von Matthias Dröge, der ins Studio gekommen ist.
Ja, in der Fußball-Bundesliga, da läuft der 3. Spieltag und im Westduell zwischen Borussia Mönchengladbach und Schalke 04 steht es nach gut 25 Minuten 1:0 für die Gladbacher. Matthias Ginter hatte getroffen. Am Rhein gab es heute Jubel und auch Ernüchterung. Bayer Leverkusen verlor auch das 3. Bundesligaspiel. Heute setzt es ein 1:3 bei Bayern München. Leverkusens Verteidiger Sven Bender.
Ich will keinem das Bemühen abschreiben. Wir haben heute alles versucht, aber da muss man auch den Hut vor Bayern ziehen. Die haben es dann am 2:1 sehr, sehr abgeklärt und gut gespielt. Aber wir dürfen jetzt nicht aufgeben. Hart arbeiten, fokussiert bleiben und dann irgendwann wird das Glück auch wieder auf unserer Seite sein.
Bayern und Leverkusen rahmen den Rest der Liga sozusagen ein. Der Rekordmeister grüßt von oben. Leverkusen ist Letzter. Große Freude dafür in Düsseldorf. Die Fortuna feierte den ersten Bundesliga-Sieg seit 6,5 Jahren. Am Ende gab es ein 2:1 gegen Champions-League-Teilnehmer Hoffenheim. Trainer Friedhelm Funkel.
Was die Mannschaft über 90 Minuten an Leidenschaft gezeigt hat. Sie hat einen Fight abgeliefert, wie man ihn sich als Trainer nicht besser wünschen kann. Und sie hat auch fußballerische Elemente dabei gehabt. Und von daher ist dieser Sieg natürlich auch etwas glücklich, aber nicht unverdient.
Auch bei den Nordvereinen war eine Menge los. Hannover kämpfte sich bei RB Leipzig noch mal ran, unterlag am Ende aber mit 2:3 und kassierte die erste Niederlage in dieser Saison. In Wolfsburg ging es erst am Ende so richtig zur Sache. Die Niedersachsen glichen die Führung von Hertha BSC erst 3 Minuten vor dem regulären Ende aus. Dann trafen beide Mannschaften nochmal in der Nachspielzeit, sodass dieses ICE-Duell 2:2 endete. Trainer Bruno Labbadia.
Wir haben das Spiel komplett kontrolliert. Wir haben richtig gut Fußball gespielt. Und wenn du dann das 1:0 kassierst gegen Hertha, dann ist es natürlich doppelt und dreifach schwer, gegen so eine Mannschaft zweimal in Rückstand zu geraten und zweimal zurückzukommen. Nee. Nehmen wir heute super mit.
Sowohl Hertha als auch Wolfsburg bleiben ungeschlagen in den Top 4 der ersten Liga. Das sind die tabellarischen Bayernjäger. Außerdem drehte Mainz gegen Augsburg einen Rückstand und gewann am Ende doch noch mit 2:1. In der 2. Fußball-Bundesliga brauchte der Hamburger SV heute ganz langen Atem, um Heidenheim doch noch mit 3:2 zu besiegen. Mann des Tages war Pierre-Michel Lazoga. Der Joker, also der eingewechselte Spieler, machte 3 Tore in 8 Minuten.
Ich habe ja immer so schön gesagt, ich weiß manchmal selber nicht, wie ich die Tore mache. Und das Erste, ich muss echt sagen, ich habe den Ball nur gesehen. Ich wollte einfach nur, dass er über die Linie geht, wie auch immer. Und ich bin froh, dass ich nach meiner Einwechslung der Mannschaft so helfen konnte und 3 Punkte hier gelassen haben.
Die nächsten 3 Punkte peilt der HSV schon am Dienstag an, im Nachholspiel bei Dynamo Dresden. Für Holstein Kiel war es dagegen ein Sonnabend zum Vergessen. Kiel verlor beim neuen Tabellenführer Greuther Fürth mit 1:4. Außerdem trennten sich Darmstadt und Sandhausen 1:1. Von Sandhausen nach Singapur. Lewis Hamilton startet morgen von der Pole Position, also vom ersten Startplatz, ins Formel-1-Rennen. Der Mercedes-Pilot fuhr im Qualifying schneller als der Niederländer Max Verstappen. Hamiltons WM-Rivale Sebastian Vettel wurde Dritter. Im WM-Ranking liegt Vettel 30 Punkte hinter Hamilton. Ein Sieg würde ihm da morgen sicherlich weiterhelfen. Der große Preis von Singapur beginnt morgen Nachmittag um 14.10 Uhr.
Das Wichtigste vom Sport zusammengefasst von Matthias Dröge. So viel auch für heute im Echo des Tages. Einen schönen Abend wünscht Andreas Flocken.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.